sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Jakobus Kapitel 3, die Verse 7 bis 12. Denn jeder Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Wenn wir uns einmal eine Konkordanz zur Hand nehmen und unter Z, unter Zunge, nachschlagen, dann finden wir allerhand Bibelstellen zu diesem Begriff. Offenbar misst das Wort Gottes dem Gebrauch der Zunge eine große Bedeutung zu. Wenn wir uns nun bereits zum dritten Mal in Kapitel 3 des Jakobusbriefes mit diesem Thema befassen, dann sollte uns das nicht verdrießen. Im Gegenteil, wie wir bereits gesehen haben, hat der Gebrauch der Zunge eine Schlüsselrolle im Blick auf unser Heiligungsleben inne. Welch eine Macht übt doch die Zunge auf unser gesamtes Leben aus. Jakobus vergleicht sie mit einem Zaum im Maul eines Pferdes, durch den der ganze Leib des Pferdes gelenkt wird. Die Zunge ist, Jakobus gebraucht ein weiteres Bild, wie ein kleines Ruder, durch das ein großes Schiff durch Sturm und Wellen gelenkt wird. Und welche gewaltigen Auswirkungen gehen von dem falschen Gebrauch der Zunge aus? Sie ist wie ein Feuer, das einen großen Wald anzündet, eine Welt, ein Mikrokosmos von Ungerechtigkeit. Eine böse Zunge ist von der Hölle entzündet und wirkt sich verheerend auf den ganzen Menschen aus. Zunächst einmal auf die eigene Person. Sie beschmutzt in ihrer zentralen Stellung als kleines Körperglied den ganzen Leib, also den ganzen Menschen, und bestimmt sein ganzes Verhalten. Aber auch andere Menschen, und darum geht es in dem heutigen Abschnitt besonders, werden dadurch vergiftet. Jakobus nennt sie unter der Leitung des Heiligen Geistes ein unruhiges Übel. In einer anderen Lesart heißt es ein unbändiges Übel. Das passt wohl besser hier in diesen Zusammenhang hinein. Ein unbezähmbares Übel, voll tödlichen Giftes. Aber die Zunge, so heißt es hier, kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel oder das unbezähmbare Übel voll tödlichen Giftes. Wenn Jakobus hier die Zunge, die böse Zunge, mit einem tödlichen Gift vergleicht, dann hat er wahrscheinlich Psalm 140, Vers 4 vor Augen. Da heißt es, sie haben scharfe Zungen wie Schlangen, Otterngift ist unter ihren Lippen. Der Apostel Paulus greift dieses Wort auf im Römerbrief, im dritten Kapitel des Römerbriefes, wo er den Menschen schildert, wie er von Natur aus ist, in seiner bösen Art. Und so wie es unterschiedliche Giftschlangen gibt mit unterschiedlichen Giftarten, so gibt es auch unterschiedliche Arten, wie die Zunge in böser Weise gebraucht wird. Sie bringt dem anderen keinen Segen, sondern sie bringt ihm Fluch. Das Wort Fluchen, das hier gebraucht wird, wollen wir im weiteren Sinne verstehen. Also wir können es im engeren Sinne verstehen, dann bedeutet das, dass man eine Verwünschung ausspricht über irgendeine Situation, in der man sich im Augenblick befindet, die für einen selbst sehr unangenehm ist. Man spricht eine Verwünschung aus. Man spricht auch Verwünschungen aus, das ist natürlich eine ganz schlimme Sache, über Menschen. Das würde also das Wort Fluchen im engeren Sinne bedeuten. Aber wir wollen es einmal verstehen im weiteren Sinne. Und dann heißt das nichts anderes, als dass wir schlecht über andere und gegen andere reden. Schlecht auch miteinander reden. Also wir bringen den Menschen, über die wir negativ reden, keinen Segen, sondern wir bringen ihnen letztlich Fluch. Nun möchte man ja meinen, wenn die Zunge eine solche Bedeutung im Leben der Menschen hat, für den Einzelnen selbst und dann auch für das Gemeinschaftsleben, ja für die Beziehungen zwischen ganzen Völkern, dann muss man ja unbedingt dagegen etwas unternehmen. Was tut der Mensch nicht alles, um bestimmte Krankheiten in den Griff zu bekommen? Wie viele Millionen werden da in die Forschung investiert? Und man hat die Hoffnung, dass man bestimmte Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs und AIDS, irgendwann doch noch besiegen wird. Man muss doch etwas gegen dieses schlimme Übel unternehmen. Und da muss Jakobus uns nun im Blick auf den Gebrauch der Zunge bitter enttäuschen. Er raubt uns zunächst einmal jede Hoffnung. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Keinem Menschen ist es möglich, die Zunge zu bändigen, dieses Übel, dieses unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Die böse Macht der Zunge ist zu groß und das sittliche Vermögen des Menschen ist zu schwach, um die Zunge beherrschen zu können. Jakobus weist darauf hin, dass der Mensch ja in der Lage ist, große Dinge zu tun. Er ist auch in der Lage, die Natur, zumindest die Tierwelt, zu beherrschen. Das ist immer noch sein Auftrag, macht euch die Erde untertan. Und wir lesen das im Psalm 8 in den Versen 7 und 9. Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Das heißt also, trotz des Sündenfalls ist der Mensch durchaus noch in der Lage, hier die Herrschaft über die Tierwelt auszuüben. Und doch sagt Jakobus, obwohl er dazu in der Lage ist, wenn auch nicht immer körperlich, dann doch auch durch seine Intelligenz, wenn der Mensch dazu auch in der Lage ist und auch ansonsten noch große Dinge vermag, wunderbare Fähigkeiten besitzt, geniale Fähigkeiten besitzt, ist er nicht in der Lage, die Zunge zu beherrschen. Hier, was den Gebrauch der Zunge angeht, steht er auf verlorenem Posten, ist er chancenlos. Trotz aller Bemühungen versagt er immer und immer wieder. Und das ist auch unsere, so denke ich, eigene bittere Erfahrung mit allen Schäden, die wir bei uns selbst und bei anderen damit angerichtet haben und anrichten. Wie oft haben wir uns vorgenommen, stille zu sein, nicht zu sagen, wenn wir uns angegriffen fühlten. Und dann haben wir uns doch wieder zu irgendwelchen unbesonnenen Worten hinreißen lassen. Wir haben uns vorgenommen, ein wenig zurückhaltender zu sein, mit unserem Reden weniger zu reden. Wo viel geredet wird, heißt es in den Sprüchen, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wir haben uns also vorgenommen, ein bisschen zurückhaltender zu sein auf diesem Gebiet, und es gelingt uns wieder nicht. Wir werden einfach mit unserer Zunge nicht fertig. Das ist eine ganz enttäuschende Tatsache. Das müssen wir zunächst einmal ganz nüchtern hier zur Kenntnis nehmen. Ich war dagegen, kann man sich auflehnen und man kann sagen, jawohl, man kann doch etwas dagegen tun und machen, aber zunächst einmal geht es darum, dass wir das ganz nüchtern zur Kenntnis nehmen, was Gottes Wort sagt, was Jakobus sagt unter der Leitung des Heiligen Geistes: Die Zunge kann kein Mensch zähmen. Es ist eine Tatsache. Eine enttäuschende und ernüchternde Feststellung von ungeheurer Tragweite. Und die ganze Geschichte ist umso tragischer, als der negative Gebrauch unserer Zunge völlig unvernünftig und abwegig ist. Und das wird uns in den folgenden Versen deutlich gemacht. Was Gottes Wort hier sagt, ist doch wirklich einleuchtend, nämlich erstens, dass das Sündigen mit der Zunge völlig widersprüchlich ist. Und zweitens, dass es völlig unnatürlich ist. Und drittens, dass es eigentlich völlig unmöglich ist, dieses Sündigen mit der Zunge. Eine unmögliche Sache. Eigentlich. Und jetzt wollen wir uns diese Punkte einmal etwas näher anschauen. Erstens, das böse Reden ist etwas sehr, sehr Widersprüchliches. Mit ihr, nämlich mit unserer Zunge, loben wir den Herrn und Vater. Das ist die eine Seite. Wir loben Gott, den Herrn und unseren himmlischen Vater. Und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, meine lieben Brüder. Das ist doch ein Widerspruch. Mit der Zunge loben wir unseren Herrn und Vater. Und das ist nicht nur unsere Pflicht, sondern das ist ein großes Vorrecht, das wir haben. Und das wird mir immer deutlicher, immer klarer, immer größer, wenn der Heilige Geist es mir in meinem Herzen veranschaulicht, dass Gott mein Vater ist. Ich habe Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater. Und als ich gestern darüber nachdachte, was das bedeutet, wurde mir auch das kostbare Blut Jesu wieder so wichtig. Unter diesem Gesichtspunkt ganz neu wichtig, dass es mir die Möglichkeit verschafft, mit meinem himmlischen Vater Gemeinschaft zu haben. Ihn überhaupt Vater nennen zu dürfen und dann auch Gemeinschaft mit ihm haben zu dürfen, und zwar ständige Gemeinschaft mit ihm. Das ist etwas ganz Gewaltiges, etwas Unfassbares. Und durch das Blut Jesu, das er am Kreuz für meine Sünden vergossen hat, ist das möglich. Also es ist ein großes Vorrecht, es ist ein großes Geschenk, ein großes Gnadengeschenk, dass wir unserem Herrn Jesus Christus zu verdanken haben, dass wir Gott loben dürfen als unseren Herrn und als unseren himmlischen Vater, der für uns da ist, der für uns sorgt, der uns lieb hat, der uns umgibt, seine Güte umfängt uns Tag aus, Tag ein. Immer ist er für uns da, immer hat er ein offenes Herz für uns, immer dürfen wir uns zu ihm hinflüchten. Das ist etwas ganz Wunderbares, etwas ganz Herrliches. Loben wir ihn und preisen wir ihn dafür. Eine gewaltige Tatsache. Sie sollte uns immer wieder zum Staunen und zur Anbetung bringen. Das ist die eine Seite, die Jakobus hier erwähnt. Mit ihr, mit unserer Zunge, loben wir den Herrn und Vater. Aber dann kommt er eben auch zu dieser anderen Seite. Dieselbe Zunge, die Gott lobt, redet schlecht gegen solche, die doch zur Familie Gottes gehören. Sie verstößt gegen die christliche Gemeinschaft der Familie Gottes, indem sie schlecht gegen und über den Bruder und die Schwester redet. Und zwar dieselbe Zunge. Dieselbe Zunge, die Gott lobt, redet schlecht über diejenigen, die auch zu unserem himmlischen Vater gehören, zur Familie Gottes in Christus Jesus. Dieselbe Zunge. Mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind, aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Und nicht nur das, der Mensch wurde zum Ebenbild Gottes geschaffen. Wir verstoßen also nicht nur gegen die christliche Gemeinschaft der Familie Gottes, sondern wir häufen Not und Elend und Übel auf diejenigen, die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und das gilt auch nach dem Sündenfall, dass wir immer noch solche sind, die ein Stück weit das Ebenbild Gottes tragen, obwohl wir von Natur aus durch und durch verdorben und schlecht sind. Tod in Sünden und Übertretungen und keine Gemeinschaft mit Gott haben, solange nicht, bis wir zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind, tragen wir doch noch Züge des Bildes Gottes an uns. Und Gott hält seine Hand auch schützend noch über Menschen, das lesen wir. 1. Mose Kapitel 9, Vers 6. Weil sie nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Gott schützt also den Menschen. Gott schützt den anderen. Warum? Weil er nach dem Bilde Gottes geschaffen ist. Es gibt also keinen Menschen, dem wir begegnen, auf der Straße und wo auch immer. Und mag er noch so gottlos sein und noch so gottlose Wege gehen, der nicht nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, indem wir nicht noch etwas von diesem Bild, von dieser Ebenbildlichkeit Gottes entdecken dürften. Und steht unter dem Schutz Gottes. Wie können wir einen solchen Menschen verunglimpfen? Wie können wir über einen solchen Menschen böse und abfällig reden, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, nach dem Bilde des Gottes, den wir loben und preisen? Das ist eine ganz, ganz widersprüchliche Angelegenheit. Da haben wir also das Erste. Es ist völlig, völlig unvernünftig, völlig abwegig, was wir da tun mit unserer bösen Zunge. Völlig widersprüchlich. Noch einmal dieser Vers. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das Zweite. Solch ein böser Gebrauch der Zunge ist nicht nur widersprüchlich, sondern er ist auch unnatürlich. Wir lesen Vers 11 dazu. Lässt auch die Quelle aus einem Loch, das Wort einem ist hier betont, lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen. Das ist etwas, was wir in der Natur nicht beobachten. Und so ist auch das Süße, nämlich das Loben Gottes und das Bittere, das Fluchen gegen Menschen, etwas völlig der Natur Entgegengesetztes. Etwas völlig Widersprüchliches. Aus einer Quelle, so sagt Jakobus hier, fließt kein süßes und zugleich bitteres Wasser. Es handelt sich aber auch drittens noch um etwas völlig Unmögliches. Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen, so kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Es ist also für einen Feigenbaum völlig unmöglich, Oliven zu tragen. Und ein Weinstock kann unmöglich Feigen hervorbringen. Auch kann eine salzige Quelle kein süßes Wasser geben. Das ist völlig unmöglich. Die den Bäumen und der Wasserquelle eigene Art, ihre Qualität macht das unmöglich. Wie kann denn dann aus uns, die wir doch in Jesus Christus eine neue Schöpfung sind, wir denken an Jakobus Kapitel 1, Vers 18, gezeugt von Gott von oben her, in Christus Jesus eine neue Kreatur, wie Paulus das nennt im 2. Korintherbrief, eine Neuschöpfung. Wie kann also aus uns, die wir doch in Jesus Christus eine neue Schöpfung sind und die wir in ihm die Quelle des Lebens haben, etwas Schlechtes hervorkommen? Wie kann doch nun die Zunge, die von Gott her gesteuert wird, etwas Schlechtes reden? Das ist doch eigentlich eine völlig unmögliche Sache, so möchte man sagen. Und lobt man trotz des schlechten Redens gegen und über andere Gott? Wie sollten wir das dann beurteilen? Das kann dann nichts anderes sein als Lüge und als Heuchelei. Wenn ich Gott lobe und gegen den Nächsten schlecht rede oder über den Nächsten schlecht rede, dann ist das Loben Gottes nichts anderes als eine Lüge und als Heuchelei. Und Ähnliches sagt auch Johannes in seinem ersten Brief, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, die wir uns ganz neu vergegenwärtigen müssen. Ich dachte in diesen Tagen an eine wunderbare Aussage im Büchlein Ruth. Wir haben uns ja intensiver damit befasst. Und da gibt es ein wunderbares Bekenntnis, das Ruth ausspricht gegenüber ihrer Schwiegermutter Naemi. Wir kennen die Geschichte, Orpa verlässt ihre Schwiegermutter, kehrt wieder um in ihr heidnisches Umfeld, aber Ruth lässt sich nicht beirren. Sie lässt sich nicht umstimmen von ihrer Schwiegermutter, die sagt, du hast doch überhaupt keine Zukunft bei uns, kehr wieder zurück, heirate noch einmal und so weiter. Sie lässt sich nicht beirren, sie lässt sich nicht umstimmen, sondern sie gibt ein wunderbares Bekenntnis. Und sie sagt, dein Gott ist mein Gott. Das ist ein Wunder der Gnade Gottes, ein Wunder ihrer Erwählung, dass sie solch ein Zeugnis über ihre Lippen bringt. Dein Gott ist mein Gott, denn sie wusste, was dieser Gott Israels ihrer Schwiegermutter angetan hatte. Und sie selbst war ein Stück weit mit die Leidtragende. Dennoch bekennt sie sich zu dem Gott Israels, hat keine Bitterkeit in ihrem Herzen, dem Handeln dieses Gottes gegenüber. Dein Gott, dieser Gott, der so mit dir umgegangen ist, so streng mit dir umgegangen ist, dieser Gott ist auch mein Gott. Kein anderer. Ich will die Götzen Moabs nicht mehr haben. Ein Beweis dafür, dass sie erwählt war vor Grundlegung der Welt. Sonst hätte sie dieses Bekenntnis niemals von sich geben können. Aber nicht nur das, dein Gott ist mein Gott, sondern, was fügt sie hinzu? Dein Volk ist mein Volk. Dein Volk ist mein Volk. Sie sagt also nicht, hör mal Naemi, dein Gott ist mein Gott. Wunderbar, aber mit deinem Volk, da weiß ich nicht, ja. Da habe ich es nicht so. Ich habe ja doch auch meinen verstorbenen Mann ein Stück weit kennenlernen dürfen und der stammte ja aus deinem Volk. Und also, da war auch nicht alles Gold, was glänzte. Dein Volk, mein Volk. Aber sie sagt es. Und das kann man eben nicht voneinander trennen. Man kann nicht sagen, der Gott Israels ist mein Gott, aber sein Volk Israel, damit will ich nichts zu tun haben. Und man kann nicht sagen, Christus ist mein Herr und mein Erlöser, aber mit der Gemeinde Jesu, mit den Brüdern und Schwestern, die so unvollkommen sind, die mir schon so viel Unrecht zugefügt haben, die so problematisch sind, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ja? Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Bekennst du dich zum Herrn Jesus als deinem Erlöser und Herrn, dann bedeutet das gleichzeitig ein Bekenntnis zu seiner Gemeinde und mag sie noch so unvollkommen sein. Das gehört einfach zusammen. Und so macht Jakobus deutlich, das gehört einfach zusammen. Das Loben Gottes, das Bekenntnis zu Gott, unserem Vater und gleichzeitig das Segnen seines Volkes, das Segnen der Gemeinde Jesu. Das kann man nicht voneinander trennen. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Bruder und Schwestern, das kann man nicht auseinanderreißen. Und tut man es doch, dann ist das Bekenntnis ein lügnerisches und ein heuchlerisches. Und das Loben Gottes lügnerisch und heuchlerisch. Nichts anderes. Obwohl das also eine unmögliche Geschichte ist, Gott zu loben und schlecht über andere zu reden, tun wir es trotzdem immer wieder. Das ist eine schreckliche Sache. Obwohl wir eigentlich wissen sollten, dass wir bei diesem bösen Gebrauch unserer Zunge völlig neben der Spur liegen, verhalten wir uns dennoch so. Wir verhalten uns widersprüchlich, wir verhalten uns völlig unnatürlich in solchen Fällen und wir tun etwas, was für unsere Neuschöpfung in Christus Jesus völlig unmöglich ist. Aber das ist nichts Neues für die Gemeinde Jesu, dass sie trotzdem immer wieder ihre Zunge nicht nur zum Guten, sondern auch zum Bösen gebraucht bzw. missbraucht. Das ist nichts Neues. Was schreibt Jakobus den Geschwistern? Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Was bedeutet das? Das bedeutet doch, dass es unter den Gemeinden oder in den Gemeinden in der damaligen Zeit, an die Jakobus diesen Brief geschrieben hat, doch üblich war, schlecht zu reden über andere. Und sonst würde auch ein Apostel Petrus die Gemeinde nicht ermahnen mit den Worten, dass sie doch andere nicht verleumden sollten. Es geschah also damals und es geschieht leider auch heute immer wieder. Dieses Widersprüchliche, Unnatürliche und eigentlich Unmögliche. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Die Frage ist, was können wir dagegen machen? Was können wir dagegen tun? Wir haben zu Anfang gesagt, Jakobus behauptet, man kann gar nichts dagegen tun. Wir sind unfähig, unsere Zunge zu beherrschen und zu regieren. Und doch vom Evangelium her sind wir eben nicht chancenlos, ihr Lieben. Und das ist die frohe Botschaft, die wir an dieser Stelle auch doch verkündigen dürfen. Zunächst einmal ein interessantes Beispiel, an das ich mich erinnerte aus dem Leben von Johann Friedrich Flattig, ein begnadeter Seelsorger und auch ein begnadeter Pädagoge, Erzieher aus dem 18. Jahrhundert. Manchmal muss man weit zurückgreifen, ja, um solche besonderen Leute sich herauszuholen aus der Kirchengeschichte. Es mag sie auch heute noch geben, sie sind vielleicht weniger bekannt, aber das war so eine herausragende Gestalt, dieser Johann Friedrich Flattig. Und zu ihm kam eines Tages eine Frau, die große Probleme hatte mit ihrem Mann, aber ernsthafte Probleme. Der Mann benahm sich ihr gegenüber wirklich ganz, ganz schrecklich und zum Teil auch grausam. Und sie beschwerte sich bei Pfarrer Flattig darüber. Und es heißt, dass der Pfarrer Flattig wohl wusste, dass diese Frau es mit ihrer Zunge nicht so genau nahm. Ja, sie hielt nicht viel vom Gold des Schweigens. Das wusste er. Und dann gab er ihr folgenden Rat. Jedes Mal, wenn Sie in eine kritische Situation hineinkommen mit Ihrem Mann, dann nehmen Sie einen Kieselstein. Suchen sich einen Kieselstein und dann legen Sie sich diesen Kieselstein, den Sie ständig zur Hand haben, schnell unter Ihre Zunge. Nun, was bezweckte der Pfarrer Flattig damit, sie sollte es lernen zu schweigen. Das war dieser Frau allerdings gar nicht bewusst, was der Pfarrer damit bezweckte. Im Nachhinein erzählte sie habe gedacht, er würde ihr damit irgendein Zaubermittel empfehlen. Aber der Pfarrer Flattig wusste, was er tat und sie war gehorsam. Sie tat das tatsächlich dann auch und der Mann staunte nur über die Geduld seiner Frau. Er erstaunte über die Veränderung, die mit ihr stattgefunden hatte. Und was geschah? Er entschuldigte sich bei ihr. Er schämte sich für sein schreckliches Verhalten und er kam tatsächlich zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Nun, ich denke, auch der Pfarrer Flattig wusste, dass das nicht in jedem Fall die Lösung des Problems ist. Des Problems, das wir so haben mit unserer Zunge. Er wusste ganz sicher, dass die Lösung ganz woanders liegt, nämlich am Kreuz auf Golgatha. Und da wollen wir immer wieder hinschauen und uns trösten lassen, sowohl im Blick auf die Vergebung unserer Sünden auf diesem Gebet, als auch im Blick auf die Kraft, die von dort her hineinfließt in unser Leben, damit wir tatsächlich nun durch den Heiligen Geist in der Lage sind, unsere Zunge mehr und mehr in den Griff zu bekommen. Das ist ja ein Wachstum. Das haben wir nicht von heute auf morgen. Heiligung ist ein Wachstumsprozess. Und auch der gute Gebrauch unserer Zunge ist ein Wachstumsprozess. Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir mit unserem Latein ans Ende kommen. Wir müssen einfach kapitulieren. Und insofern ist dieses Wort, das Jakobus hier vorher ausspricht, von allergrößter Bedeutung. Die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das muss ich zunächst einmal eingestehen. Hier an dieser Stelle muss ich kapitulieren. Herr, ich schaffe es nicht. Ich bin nicht in der Lage dazu. Das gilt ja nicht nur im Blick auf diese Angelegenheit. Das gilt im Blick auf alles, was Gott von mir erwartet. Herr, ich vermag es nicht. Ich bin nicht in der Lage dazu. Ich habe es oft genug versucht, aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung und habe immer Schiefbruch erlitten. Ich schaffe es nicht. Jetzt erkläre ich Bankrott. Jetzt komme ich als ein Bettler zu dir, als einer, der nichts hat und nichts vermag. Es erinnerte mich an jene Leute, die als Einheimische auf einer Missionsstation mitarbeiteten und plötzlich erkannten, die Ansprüche Gottes sind so hoch, dass ich ihnen nicht genügen kann. Und dann verließen sie die Missionsstation. Und als sie dann gefragt wurden, warum habt ihr das getan? Ja, der Weg Gottes ist uns zu schwer. Der Weg Gottes ist uns zu schwer. Wir können das nicht. Und dahin müssen wir zunächst einmal kommen, dass wir sagen, der Weg Gottes ist mir zu schwer. Wenn ich das Wort Gottes und die Ansprüche Gottes wirklich ernst nehme, und das ist natürlich Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt dahin komme, dass ich in diesen Bankrott hineingeführt werde, wenn ich das Wort Gottes wirklich ernst nehme, dann muss ich irgendwann kapitulieren und muss sagen, Herr, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Das ist die Grundvoraussetzung, damit Gott dann eingreifen kann. Und dann wird mir das groß, was ich gerade schon erwähnt habe, nämlich, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha sämtliche Zungensünden gesühnt hat durch sein Blut und dass er die Kraft hat, jetzt durch seinen Heiligen Geist in mir auch das zu wirken, was vor ihm wohlgefällig ist, nämlich, dass ich meine Zunge beherrschen lerne. Und wie viel Segen ist schon ausgegangen von solchen, deren Zunge nicht anderen geflucht hat, sondern anderen nur Gutes gewünscht haben. Wie viel Segen! Und das soll uns doch ermutigen, trotz allen Versagens, das wir bisher erlebt haben in unserem Gebrauch mit unserer Zunge. Wir wollen nicht resignieren, sondern wir haben einen großen Herrn, einen großen Gott, der mit unserer Zunge fertig werden kann. Was natürlich wichtig ist, ist, dass wir sie ihm ausliefern. Dass wir sagen, meine Zunge soll dir gehören, Herr Jesus. Und das entspricht genau dem, was Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 6, dass wir unsere Glieder, die Glieder unseres Leibes, und dazu gehört ja auch unsere Zunge, Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen. Dass wir sagen, Herr, hier bin ich, auch mit meinem Leibesleben. Es gehört dir. Ich bestimme nicht mehr selbst darüber, sondern du sollst darüber bestimmen. Da, wo das geschieht, kann Gott sein wunderbares Werk auf jedem Gebiet unseres Lebens tun. Auf jedem Gebiet unseres Lebens. Er bekommt die Dinge in den Griff, die wir nicht bewältigen können. Das ist also unsere einzige Chance, die wir haben. Es gibt ja auch ein schönes Buch mit dem Titel Jesus, unsere Chance. Nicht Jesus, nur Jesus, unser Schicksal, sondern auch Jesus, unsere Chance. Das ist unsere einzige Chance, die wir haben, um aus diesem ganzen Dilemma herauszukommen und mehr, trotz aller Unvollkommenheit, muss ich allerdings hinzufügen, mehr und mehr dahin zu kommen, dass wir mit unserer Zunge so umgehen, wie es Gott verherrlicht, und wie es anderen Menschen zum Segen wird. Und so ist dieser Abschnitt, den wir jetzt an drei Sonntagen miteinander betrachtet haben, trotz des großen Ernstes, oder sagen wir besser, bei all dem großen Ernst, den er beinhaltet, doch ein frohmachender Abschnitt. Denn wir stehen nun nicht mehr auf verlorenem Posten vom Evangelium her, aber nur vom Evangelium her. Von dieser frohen Botschaft her, dass der Herr Jesus uns erlöst hat am Kreuz auf Golgatha von dem bösen Gebrauch unserer Zunge. Er hat uns wirklich und wahrhaft frei gemacht. Damit wollen wir täglich rechnen. Fallen wir, versagen wir, stehen wir auf im Glauben, wir bekennen unsere Sünde, wir nehmen es nicht leichtfertig mit den Zungensünden, im Gegenteil, sondern wir sagen dem Herrn, es tut mir leid, und nötigenfalls gehen wir auch zu dem anderen hin und sagen, es tut mir leid, dass ich dich da verletzt habe. Und dann glauben wir an die Kraft Gottes, die in unserem Leben wirksam werden will, mehr und mehr in der Person unseres Herrn Jesus, durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes, das uns gegeben ist. Der Herr mag euch und mir dazu viel Gnade schenken. Amen.